Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.
Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit dem spannenden Thema und der Welt der IT im Handwerk, von Cloud-Lösungen bis hin zur künstlichen Intelligenz.
Ja, von meiner Seite herzlich willkommen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer. Ja, unsere heutigen Gäste sind IT-Spezialisten, ja, haben sich spezialisiert auf Dienstleistungen, digitale Dienstleistungen im Handwerk. Wir sprechen unter anderem über Netzwerksicherheit, Automatisierung und vor allen Dingen, wie kleine, mittlere, aber auch größere Handwerksunternehmen von IT-Lösungen profitieren können. Also herzlich willkommen auch an unsere Gäste, an Markus Lanzer, Dominik Martini von der Firma KSBL. Am besten, ihr stellt euch mal kurz unseren Zuhörern vor.
Ja, vielen Dank, Michael, für die einleitenden Worte. Markus Lanzer, einer der Geschäftsführer der KSBL GmbH aus Mühlenbach in der Eifel. Wir machen seit 7 Jahren unser Hobby zum Beruf, haben das ursprünglich auch mal gelernt und studiert und transferieren jetzt IT-Lösungen von ganz großen Unternehmen auf kleine und mittlere Handwerksunternehmen. Privat, Vater einer Tochter, verheiratet, alles ganz, ganz einfach hier gehalten. Ja, und im beruflichen Kontext darf ich dann immer die IT-Themen unserer Kunden lösen.
Ja, Dominik Martini, mein Name, jetzt 34 Jahre alt, studiert Elektrotechniker und Master in der Systemtechnik, aber auch einen Ausbildungsberuf hinter mir. Ich bin Fachinformatiker, gelernter und habe dann das Studium drangehangen. Ja, wie der Markus schon sagte, jetzt seit 7 Jahren machen wir zusammen IT. Ich betreue so die Technik im Hintergrund und die Konzeptionierung. Und ja, vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen.
Prima. Freut mich sehr, dass ihr beide da seid und gleich so zwei IT-Profis. Markus, wenn du sagst verheiratet, ja, das passt so gar nicht in das Bild eines normalen IT-Lers, wenn ich da immer so die gängigen Praxis sehe. Aber ist ja toll, ja, funktioniert ja. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch, wir waren im Kreis der Obermeister und da hat ein Kollege zu mir gesagt, weißt du, Karl-Heinz, das ist ja alles super mit dieser ganzen Digitalisierung, aber ich blicke gar nicht mehr durch, was überhaupt für mich richtig, wichtig, gut ist. Und eigentlich bräuchte ich da mal eine Orientierungshilfe. Und ich glaube auch unter uns Experten, wir werden da heute noch drüber sprechen, gibt es schon unterschiedliche Ansätze, wie man was machen kann oder wie man es vielleicht cool findet oder geil findet und verwenden kann. Und da ist es mal spannend von euch zu hören, wie ihr das so aus eurer Sicht seht. Ihr bietet ja eine Vielzahl an Dienstleistungen für Handwerksunternehmen an. Und gerade ein Thema, mit dem starten wir jetzt auch mal, das ja immer diskutiert wird, ist die Netzwerksicherheit. Und da, ich weiß es ja einfach auch von Kollegen, ja, Backups, Updates, Virenscanner aktualisieren, machen sie, glaube ich, nicht immer so regelmäßig. Und da ist natürlich schon eine große Gefahr. Und dann halt auch nach außen sich zu öffnen. Bei mir läuft grundsätzlich alles über VPN zum Beispiel. Aber da besteht ja sicher noch auch Handlungsbedarf. Was seht ihr da an Herausforderungen, gerade für kleine und mittlere Handwerksbetriebe?
Ja, würde ich einhaken in das Thema. Ist tatsächlich auch eins unserer ersten Sachen, wenn wir irgendwo hinkommen, wo man sagt, gerade in den kleinen und mittelständischen Unternehmen, ich sag mal so, die Technik, die muss laufen und die meisten Leute haben ja da mal ganz stumpf gar keinen Bock drauf. Ne? Also die haben einen alten Server in der Ecke stehen, da läuft, wie du schon sagtest, schon irgendwie vielleicht ein Backup, vielleicht aber auch nicht, schon ewig nicht mehr drauf geguckt, Windows-System, wahrscheinlich noch ein Server 2012 oder ein Windows XP. Alles noch gesehen in den letzten Jahren, alles abgekündigt, alles schwer angelweit offen, wenn man so möchte. Thema Netzwerk ist natürlich auch immer ein Thema. Meistens, wenn es eine kleinere Firma ist, ist es ja so, dass irgendwo eine Fritzbox in der Ecke steht, dann wurde da irgendwo mal ein Switch dazu geklöppelt und dann läuft das irgendwie. Wenn da aber mal was ist, dann weiß halt auch keiner so richtig, das ist historisch gewachsen. Netztrennung, vielleicht wohnt man noch oben drüber und hat dann im Prinzip auch sein Smart-TV und seinen Privatcomputer noch mit in demselben Netzwerk drin. Weil Die Leute wissen es nicht besser, das funktioniert. Die Sachen kommen einfach so ins Internet. Aber die Trennung da auch zwischen Privat und Firma ist auch ein Thema. Und halt eben, ich sag mal, das Alter von den Systemen. Die werden nicht nachgehalten, da werden keine Updates gefahren. Und wenn ein System nicht geupdatet wird, dann schaffe ich mir halt Einfallstore. Ich denke, der Michael Zimmermann kann da ein Liedchen von singen. Der hat die Story schon hinter sich. Da muss man halt eben immer dranbleiben. Und die meisten kleinen und Mittelständler haben da A, keine Zeit für, B, keine Lust für und C, die wissen noch einfach gar nicht, wie geht. Und da kommen wir halt ins Spiel und sagen, hier, ich sag mal, da lässt man mal so einen Blick schweifen. Vielleicht gibt es schon einen Serverraum oder einen Rack, wo man dann sieht, okay, das ist vielleicht jetzt nicht mehr so State of the Art. Da können wir mal gucken, dass wir uns da besser aufstellen und gängige Techniken, die es halt auch in großen Firmen gibt, für den Kleinen runterskalieren und dann entsprechend auch für einen schmalen Groschen dann auch zur Verfügung stellen, so Techniken.
Das ist auch ganz wichtig an der Stelle, dass du das gerade mal betont hast, gell? Also IT-Sicherheit ist nicht gleichbedeutend mit teuer, gell? Also ganz viele Sachen sind über logisches Denken, über vernünftig damit umgehen schon abgehandelt. Das ist im Prinzip wie beim Auto. Es ist jedem klar, dass man da regelmäßig den Ölstand kontrolliert und das Ding nicht leer fährt, weil sonst fangen Folgeprozesse an kaputt zu gehen. Kann
Muss
man bei
Elektro
einem
fahren.
IT-System auch so sehen. Bitte.
Sag Elektro fahren.
Genau,
Genau.
Elektroauto fahren.
Ja, kann auch teuer werden. Aber ich kann mich noch gut erinnern, ich war mal auf dem Landesverbandstag in Nordrhein damals und da hat jemand von der Handwerkskammer einen Vortrag über IT-Sicherheit gehalten und dann auch, was da alles so passieren kann, wenn man da gehackt wird und so. Ich sag's dann so ganz tiefenentspannt, dachte ich, naja, komm, hopp, also ganz ehrlich, was wollen die dann vom Handwerker? Ja, das sind ja kleine Klitsche, die haben ja ganz andere Kunden im Visier und so weiter. Und man muss ja dazu sagen, über den damaligen Hack, den wir hinter uns hatten, haben wir uns ja auch kennengelernt, ja. Das war ja der Grund, weshalb ich dann damals zu euch gegangen bin und so viel zu dem Thema. Ist es billig oder ist es teuer? Also nach heutiger Sicht, ja, war es damals günstig für mich. Ja, weil ich habe mich ja freigekauft. Und damals ging es um 3 Bitcoins. Und der Bitcoin stand damals bei 5000 Euro. Ja, also pro Festplatte ein Bitcoin. Und wenn ich mir überlege, was das jetzt kostet.
Du hast echt 15.000 Euro gezahlt.
Ja.
Oh mein
Was hat er
Gott.
für eine andere Wahl gehabt?
Ich hatte ja keine Wahl. Ich hatte zwei Optionen. Ja, also Lade zumache
Oh mein Gott.
oder also die Polizei hat ja damals auch gesagt, dass man keine Geschäfte mit Verbrechern macht. Das ist mir ja auch klar. Ja, ich
Ja.
muss jetzt aber dazu sagen, ich habe die 3 Bitcoins tatsächlich nicht bezahlt. Das war die Forderung. Ja, am Ende haben wir uns irgendwie auf ein anderthalbes Bitcoin geeinigt, weil ich habe die halt runtergehandelt, weil ich gesagt habe, okay, ich bin ein kleiner Freelancer, die wissen ja gar nicht, wer da saß an der Stelle und habe die Kohle nicht, also dann kann ich auch gleich aufhören und so weiter. Und man stellt sich ja immer vor, da sitzt auf der anderen Seite, sitzt dann irgendwie, keine Ahnung, so ein Bär von einem, was auch immer, von so einem Russe, Afghaner, was auch immer, und da lässt ja niemand Unrecht tun. Aber wahrscheinlich waren das irgendwelche Kids da, die irgendwo an der Bahama saßen, am Strand, ja, mit ihrem MacBook und haben sich da kaputt gelacht, ja. Das sind ja in der Regel keine abgrundtief schlechte Menschen. Natürlich sind es Verbrecher, ja, aber am Ende haben die ja, das ist ja für die ein Sport, ein Spaß und so. Also ich habe da sehr viel dazugelernt, aber ihr könnt euch noch erinnern, ja, mir ist das ja dann nochmal passiert, als die dann mein E-Mail-Account geknackt hatten, ja. Und das sind ja auch alles so Dinge, du bist da ruckzuck dabei, wenn du da nicht aufpasst, ja, und da ist vielleicht auch ein Thema, über das wir uns gleich nochmal unterhalten können, dass man auch die Mitarbeiter sensibilisiert, dass man da auch
Das
so
richtige
eine
Thema.
Anleitung, dass man sagt, okay, was hat jeder, wenn er ein Handy, ein Firmenhandy hat, was darf er damit machen, ja, welche Apps darf er sich runterladen und wenn er irgendwie Outlook auf seinem Handy hat, wie offen ist das Zwei-Faktor-Authentifizierung und das ganze Spektakel, ja, also Ich will damit eigentlich nur sagen, das hat uns auch mittlerweile eingeholt und egal wie groß der Betrieb ist, ja, du kommst da schneller dazu wie zum Lottogewinn, wenn du nicht aufpasst und dann stehst du irgendwann da und denkst, wow, ja, warum mir? Und wenn du dich dann mal umhörst und dann siehst du erstmal, wie viel das noch getroffen hat, da macht ja keine Werbung mit. Ja,
Ja.
geht ja keiner hin und sagt, guck mal, ich bin gehackt worden. Da bist du erstmal ganz, 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 ganz unter dem Radar und willst das ja auch gar nicht zugeben eigentlich. Ja, weil dann nachher, wenn du eine E-Mail schreibst an irgendjemanden, dann hat der Schiss, dass er, wenn er die öffnet, dass er dann mit infiziert ist und so. Das sind ja alles Fragen, die habe ich gestellt gekriegt. Ja, kann ich jetzt einen Anhang von dir öffnen? Darf ich überhaupt noch E-Mails von dir empfangen? Und so Geschichte. Also ich will nur sagen, das braucht kein Mensch. Also insofern passt ein bisschen auf, Freunde. Da kommst du schneller dazu wie zum Lottogewinn. Jetzt sind wir aber direkt schon beim nächsten Thema, Cloud-Lösung. Ja, also wir sind seitdem in der Cloud, weil ich auch für uns dann gesagt habe, okay, ich bin nicht in der Lage als Geschäftsführer für meine Datensicherheit mit meinem Server zu sorgen. Kann ich nicht. Ja, habt ihr mir ja auch gesagt, ist schwierig. Die sind immer einen Schritt schneller als jetzt der reine Anwender. Und deshalb wäre vielleicht auch noch mal so ein Thema, mit dem wir uns kurz unterhalten können. Also es gibt immer noch genügend, die sagen, genau wie ich meine Kohle daheim im Strumpf und im Kopfkissen habe, ja, habe ich meine Daten zu Hause in meinem Server. Welche Vorteile bietet so eine Cloud und jetzt speziell auch für Handwerksbetriebe und vor alle Dinge auch welche Cloud-Lösung? Ist das überhaupt noch ein Thema, wenn wir über Software as a Service sprechen? Ja, ist Teams eine Option und so? Da hätte ich ganz gerne mal so eure Einschätzung.
Thema Cloud, das ist definitiv, das ist gekommen und das wird auch bleiben. Das ist einfach so. Der Markt weltweit geht in die Richtung, er ist auch schon da. Also wir sind in dem Thema komplett drin. Für viele ist Cloud so der Begriff, oh, da ist irgendwas, das ist irgendwas Ominöses, das ist halt gar nicht. Das sind ganz normale Server, die stehen auch fest in einem Raum, in einem Serverschrank mit einer Kühlung, mit einer Brandmeldeanlage. Idealerweise stehen sie in Deutschland oder der EU, weil da andere Datenschutzbestimmungen gelten. So wie wir das machen. Aber da ist gar nichts Mystisches, Gefährliches dahinter. Cloud heißt eigentlich nur, ich kaufe mir etwas zu. Wie wenn man sich jetzt Nägel, Chemie oder Know-how mit einkauft. Das kaufe ich mir dabei, das muss ich nicht mehr selber betreiben. Ihr nutzt ja auch im Betrieb unterschiedliche Cloud-Lösungen, Office 365 zum Beispiel, jetzt Microsoft 365 seit ein paar Jahren. Da sind ja auch schon euer Mail-Server, ist eine Cloud-Dienstleistung von Microsoft. OneDrive, was verwendet wird, auch vom selben Anbieter. Kennen die meisten ja auch. Dann gibt es noch andere, da gibt es ERP-Anwendungen, die man komplett aus der Cloud da beziehen kann. Man kann aber auch den Schritt gehen, so wie ihr es gemacht habt, dankenswerterweise mit uns, indem ihr eure komplette IT outgesourced habt und habt sie in die Cloud gebracht. Weil wir halt eben das Thema hatten, könnt ihr selber dafür gerade stehen, könnt ihr dafür garantieren, dass eure IT-Infrastruktur, eure Systeme sauber sind. Ihr habt die Erfahrung gemacht und kamt dann auf die Antwort, nee, können wir nicht. Und wir machen den ganzen Tag nichts anderes. Und das ist da an der Stelle, glaube ich, so ein Überbegriff, den man für alles nutzen kann. Macht in den Firmen das, was ihr als Kernkompetenz habt. Der Dachdeckerbetrieb arbeitet rund ums Thema Dach- und Wandabdichtung. Die Informatiker kümmern sich um den Betrieb und die Aufrechterhaltung und die Sicherung von IT-Systemen. So, ich fange ja auch nicht an und decke selber mein Dach. Ich rufe den Michael Zimmermann. Der Michael Zimmermann, der fängt dann an und betreibt selber Server, der sagt hier Bescheid und sagt, stell mir da zur Verfügung. Und wenn man jetzt guckt, was hat das für Vorteile? Es ist günstiger als der eigene Betrieb, wenn man sich Cloud-Dienstleistungen zukauft, weil ihr müsstet Personal vorhalten, Material, Know-how. Das ist deutlich teurer. Das sind einfach Skaleneffekte, die da eintreten, wenn man das für viele Unternehmen macht. Und es ist dann natürlich auch qualitativ besser, wenn man sich den ganzen Tag damit beschäftigt. Und ihr könnt damit ganz anders wachsen. Wenn euer Betrieb wächst, kauft ihr halt mehr zu. Wenn der Betrieb mal Zeiten erlebt, wo man sagt, jetzt ist es mal ein bisschen gemütlicher, wir bauen vielleicht sogar Mitarbeiter ab oder so, dann kann man das ja auch wieder reduzieren. Man kann in beide Richtungen atmen. Da sollte man übrigens darauf achten, wenn man so Verträge eingeht, egal ob das jetzt bei uns oder bei irgendwelchen Kollegen sind, guckt darauf, dass das auch in beide Richtungen möglich ist, dass ihr euch nicht nur in eine Richtung festlegt. Und ganz klar, ihr seid aus dem Thema erstmal raus. Also ihr kauft etwas dazu und die anderen müssen dafür sorgen, dass das funktioniert. Wir erleben das ja bei euch auch. Wenn da dann mal an dem System ein Update schief geht, was passieren kann, dann müssen wir dafür sorgen, dass das wieder in die Reihe kommt. Und das kostet ja dann auch nichts. Also an der Stelle sind die Vorteile für ein Handwerksunternehmen ganz klar. Ihr seid im Regelfall als Handwerksunternehmen nicht in der Größenordnung, dass sich eine eigene IT-Abteilung lohnt. Und es ist nicht eure Kernkompetenz und die Anforderungen, die ihr an IT stellt, sind auch nicht in dem Maße, dass man sagt, das kann kein anderer machen. Das eignet sich hervorragend zum nach draußen geben und als Cloud-Dienstleistung zu beziehen. Ist definitiv so.
Ja, bei uns war ja, du hast ja schon gesagt, es gibt ja viele, viele Lösungen jetzt schon in der Cloud, ja, Office 365, ja, damit kann man ja schon sehr viel machen, dafür brauchst du ja auch keinen Server mehr und so weiter. Und wir haben auch damals überlegt, okay, reicht uns das aus? Ja, wir arbeiten auch mit Meistertask, wir arbeiten mit Teams und so weiter, aber wir haben immer noch technische Programme, die auf dem Server laufen. Ja, wo ich einfach keine Cloud-Lösung habe. Meine ganze Energieberater-Software kennst du auch, Karl-Heinz, musst du, die ist auf dem Server. Wir haben noch eine Handwerkslösung. Wir arbeiten mit MSOC, die läuft auf dem Server, sodass wir wirklich auch keine andere Chance hatten, dann, um auch wirklich sicher zu sein, komplett in die Cloud zu wechseln. Ja, lieber wäre mir es ehrlicherweise, wenn alle unsere Programme in der Cloud wären. Ja. Das wäre mir ehrlich gesagt auch lieber, was das angeht.
Ja, so habe ich es ja auch. Damit kommen wir gleich zu dem nächsten Bereich. Also erstmal, Markus, was du gesagt hast, damit läufst du bei mir offene Türen ein. Ich hatte 30 Jahre einen eigenen Server und ich habe den selber administriert. Ja, und wir haben es im Vorgespräch schon gehabt. Ich bin Elektronik-Nerd. Ich kann, glaube ich, schon damit umgehen. Aber ganz ehrlich, was habe ich Stunden im Serverraum verbracht, weil irgendein Update in die Tonne getreten wurde oder nicht funktioniert hat und Backups und Datensicherheit. Und da hast du genau das Richtige gesagt, Markus. Das ist nicht unser Job. Das ist, wir müssen gucken, dass der Dachdeckerladen läuft. Wir müssen Geld verdienen. Wir müssen Aufträge bekommen. Wir müssen tolle Dächer bauen. IT, und das sage ich auch bei jedem meiner Vorträge, die ich halte, IT gehört in die Hände von Profis. Und wenn du es nicht kannst, dann musst du es dir einfach zeigen lassen, wie es richtig geht. Und da kann man vielen Kollegen, glaube ich, helfen. Und Michael hat jetzt den Extremfall erlebt da, mit dem, dass er gekidnappt wurde oder zumindest seine Daten halt. Und ich kenne aber so viele Kollegen, die Datenverlust haben, weil halt das Backup einspielen halt nicht funktioniert, ja. Oder weil sie halt doch irgendeinen Trojaner eingefangen haben. Und ich sag mal, Verschlüsselung ist ja eine Sache, aber diese ganzen Spam-Geschichten und auch was mit deinen Daten gemacht wird, das muss man an der Stelle wirklich mal sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, überlasst es Profis, ja. Überlasst es Profis, kümmert euch um euer Tagesgeschäft. Und wenn ihr keinen eigenen Server haben wollt mehr, dann geht wirklich in die Cloud. Und auch da wurde schon gesagt, das ist einfach sicher, das ist nichts Böses, das kann man richtig machen. Ich bevorzuge das auch. Ich bin umgekehrten Weg gegangen, wie jetzt Michael zum Beispiel, der so über Schnittstellen viel macht. Ich habe 2021, 22 war es, glaube ich, alles in die Tonne getreten, habe gesagt, okay, ich arbeite nur noch mit dem iPad und nur noch mit dem, was in der Cloud läuft. Das war für mich auf der Basis, das ist auch so ein Minimalismusgedanke, total befreiend, weil von dem Moment an habe ich einfach nichts mehr damit zu tun gehabt. Ich habe keine Administration, ich mache keine Backups, ich mache keine Updates. Also meine geschäftlichen Daten liegen alle entweder in der digitalen Baudoku oder halt bei einer Firma, die Angebote, Rechnungen, Aufträge für mich dann die Software bereitstellt. Energieberater mache ich zum Glück nur noch ganz, ganz selten. Da habe ich halt noch einen alten Laptop, mit dem ich ab und zu mal arbeite, wenn es unbedingt sein muss. Und meine privaten Daten liegen, weil ich ein Apple-Fan bin, natürlich in der iCloud. Und dort bin ich hingegangen, habe einfach die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert. Und bei den neuen Geräten ist es ja so, dass du auch die komplette Verschlüsselung aktivieren kannst. Und dann natürlich vernünftige, da kommt ja kein Mensch mehr dran. Also das ist einfach schon, kann man schon coole Sachen machen heutzutage. Aber das weiß halt keiner. Und deswegen jetzt auch mal so die Frage an euch. Welche Vorteile, erklärt es doch nochmal aus eurer Sicht, ich habe schon ein paar Sachen dazu gesagt, aber erklärt doch mal aus eurer Sicht, welche Vorteile Software als Service haben und wie Handwerksprogramme davon profitieren können und wie ihr die dabei auch unterstützen könnt.
Ja, also wir haben da immer mehr Firmen, gerade auch in Deutschland, die sich da auf den Markt trauen, die einfach sagen, wir ziehen eine Anwendung komplett von 0 auf 100 hoch. Man muss auch sagen, so ein Hut ab, so ein Invest in solche Handwerkssoftware, die komplett neu zu schreiben, ist auch, ja, da muss man viel Zeit und Geld mitbringen, bis das dann mal läuft. Der Vorteil bei diesen Software-as-a-Service-Lösung. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier so eine Hero-Software zum Beispiel mal als Beispiel nehmen würden. Ja? Der Vorteil, den die erstmal mitbringen, sie sind komplett neu. Also sind, ich sag mal, in den letzten 10 Jahren entstanden. Nichts gegen die älteren Kollegen aus der Softwareentwicklung. Ihr habt uns den Weg bereitet. Vielen Dank dafür. Aber wir programmieren heute anders wie vor 20, 30, 40 Jahren. Viele Ältere werden sagen, ja, tu da. Wir würden sagen, ja, tun wir auch besser. Der Vorteil ist, du arbeitest mit neuen Systemen, mit neuen Gedanken. Diese Anwendungen sind viel offener in alle Richtungen, im positiven Sinne offen. Das heißt, du kannst viel mehr andere Sachen daran anflanschen. Du musst dir nicht mehr die eierlegende Wollmilchsau heute kaufen. Du kannst dir eine Anwendung holen, die genau das, was du möchtest, für einen bestimmten Prozess, den du brauchst, die das genau erfüllt. Und dann flanschst du die an etwas Bestehendes dran. Das hat den großen Vorteil, man hat spezialisierte Anwendungen, die in Summe dann zusammen euer gutes neues System ergeben. Da kann man dann auch, wenn man sich diese Anwendung anguckt, zum Beispiel so eine Hero oder auch Plankraft beispielsweise, die haben auch ganz andere Entwicklungszyklen. Weil da gibt es für die Sprachen, in denen die entwickelt sind, gibt es noch viel mehr Entwickler, die jetzt gerade auf dem Markt sind. Die Jüngeren, die lernen alle schon in den Sprachen. Da ist es auch leichter, Sachen neu drin zu machen. Es ist tatsächlich so, es ist wesentlich einfacher, in einer neuen Anwendung etwas zu ändern, als in einer Anwendung, die vor 40 Jahren in einer Programmiersprache geschrieben ist, die du heute in der Schule gar nicht mehr lernst. So. Das sind die Vorteile und sie sind meistens preislich wirklich sehr interessant, weil die ganz stark auf Skalierung am Markt aus sind. Also die sind dann zwar nicht individuell massiv auf euch angepasst unbedingt, braucht ihr meistens aber auch gar nicht. Die decken dann aber mit einem vernünftigen System direkt viel mehr Kunden ab. Und sie sind häufig branchenübergreifend. Jetzt habt ihr mit Emsoft, Codex hochspezialisierte Anwendungen, die direkt auf den Dachdeckerbetrieb oder auch Zimmermannsgeschäft abzielt. Aber so eine, die dann natürlich da auch ihre Vorteile haben, im Sinne von Nachkalkulation ist sehr genau, im Katalogwesen ist da sehr, sehr detailliert aufgebaut. Aber die Frage ist halt immer, braucht man das in der Ausprägung? Ist das Thema Nachkalkulation heute wirklich im Handwerk noch der entscheidende Faktor? Oder ist es eher meine Prozesse von Kundengewinnung, Angebotserstellung, Abwicklung im Sinne von Einplanung, Kapazitätenzuordnung bis hin zur Abrechnung und Bewertung anschließend sauber durchzukriegen? Ich glaube, das sind heute die entscheidenderen Punkte, als da eine Nachkalkulation zu machen. Da habt ihr mit solchen Software-as-a-Service-Lösungen, denke ich mal, deutlich mehr Vorteile.
Ja, also man kann das durchaus, den Markt kann man so in zwei Bereiche einteilen. Das ist also meine Wahrnehmung. Wir haben auch mal damals, auch bei Karl-Heinz war auch mit dabei, über den ZVDH haben wir mal so die Programme gescannt und haben die mal so ein bisschen analysiert. Und da kam mir auch zu dieser Auffassung, dass wir einmal die bestehenden Programme, Emsoft, Friedrich oder Codex, wie die alle heißen, Conzwar, die doch sehr tradiert sind und sehr tief sind, weil sich das immer quasi fortgeschrieben hat, so die ganzen Erkenntnisse. Kommt mir manchmal so ein bisschen vor, bei allem Respekt, wie unser Steuersystem, unser Rentensystem, sehr verworren. Ja, und da kannst du nicht einfach mal irgendwie eine Kleinigkeit ändern, weil es keiner mehr auseinanderhalten kann. Wenn ich das tue, was passiert dann das? Was passiert dann an der Stelle? Und da sind die neuen Systeme, sind dann durchaus agiler, aber die haben einfach nicht so die Tiefenschärfe. Das ist so
Definitiv.
die Wahrnehmung. Am Ende wäre so die Mitte, ja, wäre so die richtige Wahrheit. Und ich werde auch immer wieder gefragt von gerade Kolleginnen und Kollegen von Jüngeren, auch so Meister, ehemalige Meisterschüler, die ich jetzt gerade auf dem Weg der Selbstständigkeit mache, was könnte und was würde ich dann so empfehlen? Und hier ist es im Prinzip genauso wie beim Transporter, ja, oder beim Aufzug, beim Kran. Ja, da kannst du auch nicht sagen, naja, dann hol dir mal den Größten, der passt immer, ja, aber du kommst dann damit gar nicht in die enge Gasse rein, die vielleicht bei dir daheim irgendwo vorhanden sind, sondern du musst dann tatsächlich sagen, was will ich hier überhaupt machen? Ja, was brauche ich hier überhaupt? Und das heißt, man sollte sich mal aufschreiben, was sind so die Anwendungen, was brauche ich auf jeden Fall, was ist ein K.O., ein Totschlagkriterium, was soll es auf keinen Fall sein, also Art Pflichten-Lastenheft. So würde ich jetzt vorgehen. Jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, das ist absoluter Quatsch, ja. Das geht, macht man heute ganz anders mit den Erkenntnissen, die man hat. Dann orientiert man sich an andere Dinge. Oder wie siehst du das? Oder wie seht ihr das?
Das ist halt der Punkt, der ist genau richtig. Also, es gibt jetzt nicht die eine Patentlösung, die überall passt. Ja, also gibt es einfach in keinem Bereich des Lebens, ist meine Überzeugung. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es schon etwas Fertiges gibt, was für euren Betrieb passt, die ist sehr, sehr hoch. Und bei der Auswahl, da unterstützen wir natürlich auch. Und da ist aber schon das Vorgehen, wie der Michael jetzt sagte. Ja, so ein Pflichtenheft, Lastenheft erstellen lassen nachher. Das ist schon der richtige Weg. Da würde ich aber gucken, guckt euch bitte die Prozesse in eurem Unternehmen an. Also welche Hauptprozesse gibt es im Unternehmen? Was muss gemacht werden? Die Kundengewinnung, die Mitarbeitereinplanung, der Einkauf, die Abrechnung. Guckt euch bitte oder holt auch gerne uns dazu oder auch einen Marktbegleiter, die sich dann angucken, welche Prozesse habt ihr und an denen orientiert ihr euch für dieses Pflichtenheft. Jetzt mal gerade für alle so zur Abgrenzung, was ist so Pflichten-Lastenheft? Pflichtenheft, das ist das, was der Kunde schreibt, indem er definiert, was er haben möchte. Und Lastenheft ist das, was der Lieferant nachher euch reingibt und sagt, und so will man es umsetzen. Und wenn ihr da mal ein gutes Beispiel haben wollt, wie ihr selber so eine Anforderung, so ein Pflichtenheft selber schreibt, dann ist das im Handwerksbereich, aus unserer Erfahrung immer schön damit erklärt, wenn ihr sagt, so eine richtig gute Ausschreibung, also eine richtig komplizierte Sache, die ihr durchführen sollt, für ein großes Unternehmen, für einen öffentlichen, die schicken, ja, dann gerne mal eine Ausschreibung raus. Und wenn ihr eine richtig gute Ausschreibung habt, das ist im Prinzip deckungsgleich mit einem Pflichtenheft. Also beschreibt so gut wie möglich, was ihr haben möchtet. Und dann können die Lieferanten, die potenziellen Anbieter von Software, die können dann über den Handel ja darstellen, wie sie genau eure Anforderungen technisch umsetzen. Weil letztendlich ist euch egal, ob das in der Sprache geschrieben ist oder wie das letztendlich in der Oberfläche aussieht. Es ist wichtig, dass eure Prozesse in der Anwendung funktionieren. Und dann können da einfach, wenn ihr die Vorstellung habt, mit den Lieferanten, die machen dann gerne mal hier, haben sie mal eine Teststellung oder machen mal eine Vorstellung, so, gell? So. Wenn ihr da ein vernünftiges Pflichtenheft habt, guckt euch die an und hakt dann entsprechend die Punkte ab, ob die Prozesse in der Anwendung für euch sauber umgesetzt sind. Und wenn man sich da unsicher ist, in der Erstellung oder nachher in der Anbieterauswahl, dann holt man so Unternehmen wie uns dabei. Das machen wir gerne. Wir sitzen dann da begleitend dabei. Glaubt man, hat einen ganz anderen Einfluss auf Vorstellungen, wenn da an eurer Seite noch ein Informatiker mitsitzt, der genau weiß, wie solche Anwendungen geschrieben sind, wo auch die Schwachstellen an sowas ist und der dann für euch als Unternehmen da ist und auch dem Lieferanten sagt, an der Stelle hier, da haben wir aber jetzt noch ein Gap, da ist noch ein Unterschied zwischen Pflichtenheft und Lastenheft, zwischen dem, was wir brauchen und was ihr uns bieten könnt. Wie können wir das denn jetzt heilen, ohne dass ihr nachher eine Standardlösung gekauft habt und müsst dann für 60% des Standardpreises nochmal zusätzlich Anpassungen entwickeln lassen. Weil das will keiner. Das macht IT-Projekte nur teuer und langwierig. Deswegen
Ja,
Anbieterauswahl an der Stelle wichtig.
da würde ich jetzt mal schon mal so spontan, so im Unterschied zwischen heute und früher, würde mir schon mal spontan einfallen. Früher hast du die Software in erster Linie nach der Kalkulation ausgewählt. Das war so Mittelpunkt des Unternehmens. Ja, da ist man davon ausgegangen, der Chef sitzt nur im Büro, der Meister sitzt nur im Büro und die Baustelle findet gar nicht statt. Der Kunde spielt auch eine untergeordnete Rolle. Heute würde ich sagen, das ist wichtig, dass man die Schnittstelle zur Baustelle hat, dass die Kommunikation, Dokumentation ein Thema ist, aber auch das Thema Marketing. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Also wie kann ich beispielsweise über CRM, wie kann ich die Kunden besser erreichen, wie kann ich da Prozesse definieren, wie kann das ein Teil auch der Außendarstellung sein? Ich glaube, heute würde man zumindest aus meiner Wahrnehmung eine Software ganz anders bewerten, weil die Kalkulation nur ein kleiner Teil des Prozesses ist und nicht mehr wie früher komplett im Mittelpunkt des Universums ist.
Definitiv. Und ich sage mal, da haben wir ja auch Beispiele auch bei euch im Unternehmen gefunden. Wie kannst du wirklich schnell und leicht auch mit bestehenden Anwendungen, mit kleinen Ergänzungen, wo man reinprogrammieren kann oder was ergänzend anflanscht.
Ja, genau. Die
Wenn ich
Lücke,
überlege,
die Lücke, die wir momentan, sorry, wenn ich unterbreche, die Lücke, die wir momentan schließen, ja, ist ja quasi dann auch mit Meistertask, mit so einem Prozess-Projektmanagement-Tool. Da habt ihr uns ja auch eine Schnittstelle programmiert, ja. Oder wenn es um die Datenkonsolidierung geht, dass wir, weil wir mit Teams arbeiten, auch nicht jedermanns Sache, sehr sperrig und so weiter, habt ihr auch eine Schnittstelle zur Emsoft programmiert. Aber das sind ja alles dann Aufwendungen, die man individuell macht, da gibt es ja keinen Standard für, weil das Programm das nicht kann von Haus aus. Und das sehe ich schon so ein bisschen als Problem, weil es um mehr geht als nur um die Kalkulation. Also alles, was doppelt gemacht wird, ist ein Riesenaufwand, vor allen Dingen ein unnötiger Aufwand, verschwendet Ressourcen, ja. Also, dass man eine Adresse zweimal eingeben muss. Einmal über die Webseite, weil der Kunde das Kontaktformular nutzt. Und einmal gebe ich es in mein ERP-System ein, um ein Angebot zu schreiben. Ja, warum passiert das nicht automatisch? Das sind so Dinge, das nervt einfach. Ja, und das können die tradierten Programme einfach nicht. Und die tun sich total schwer, da Lösungen zu erarbeiten. Und wie gesagt, wir haben die das jetzt mit euch machen können, aber am Ende ist es, muss von Haus aus da sein.
das ist definitiv so.
Was mir auch so wahnsinnig gut gefällt, ist bei diesen neuen Startups, ne, die reagieren so schnell. Also auch gerade so Updates, wenn da irgendwie eine wichtige Änderung ist und du hast es halt in der Cloud liegen, dann kannst du da wirklich völlig problemlos, ohne dass du da groß was mitkriegst, am nächsten Morgen ist deine Software aktualisiert, ja, und irgendwelche Bugs oder neue Funktionen sind eingebaut. Ich erlebe es ganz oft, dass die am Wochenende dann irgendwelche neuen Updates reinfahren und wenn ich dann auch immer, ich arbeite auch gern unterwegs, mal wieder in die Software reingehen, um damit zu arbeiten, kommt ein kurzes Info, du, ach übrigens, wir haben gerade das und das geupdatet. Das finde ich schon großartig. Und diese Schnittstellenproblematik, die Michael genannt hat, die ist bei den modernen Programmen, du hast ja auch schon gesagt, einfach viel einfacher, weil das halt so offen, wenn es eh schon in der Cloud liegt, dann kann man eben über Zapier oder die ganzen anderen Schnittstellen, die es so gibt, halt auch relativ leicht auf die Daten drauf zugreifen. Und gerade auch die Automatisierung, da ist schon noch Luft nach oben, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ihr werdet es ja sicher auch verfolgen. Viele Softwarehersteller wollen natürlich diese eierlegende Wollmilchsau nachprogrammieren. Das finde ich übrigens auch ziemlich schwierig. Wenn man schon neuen Software schreibt, dass man dann auch altes Zeug wieder im Prinzip in irgendeiner Form versucht, wieder nachzubauen. Ich habe vor vielen Jahren, habe ich es mal erlebt, dass SAP für einen Lieferanten eine Softwarelösung bauen sollte. Da haben wir ein Jahr drüber gesprochen in Gremien. Dann haben die gesagt, nach einem Jahr, da habe ich eigentlich schon Ergebnisse erwartet, haben die dann gesagt, jetzt haben wir verstanden, was ihr braucht. Jetzt brauchen wir noch mal ein paar Millionen, um das dann auch umzusetzen. Also ist schon völlig verrückt, was da auch Geld verdummt wird teilweise. Aber sag doch mal, wie ist denn so der Trend bei der Automatisierung, bei den Geschäftsprozessen? Was seht ihr da noch an Optionen oder ergänzende Möglichkeiten, wie man noch Geld und Zeit an der Baustelle sparen kann?
Ich würde mal einhaken, ich sag mal, gerade Thema Schnittstellen auf jeden Fall, Thema Daten ständig anfassen, auch die, die man sowieso schon digital hat, Dokumente anfassen, die da sind, vielleicht auch in anderen Formen, wo man sagen kann, Das ist ja alles schon da. Das kann man irgendwo aus einer Datenbank schon rausziehen, die Sachen. Da sehe ich ganz großes Potenzial. Ich sag mal jetzt, wie du es schon sagtest, mit den Systemen jetzt, die jetzt neu auf den Markt kommen, da sind viele APIs schon beschrieben. Da kann man mit überschaubarem Aufwand dann entsprechend auch Schnittstellen anflanschen. Ich sag mal, aus den älteren Systemen, da muss man sich eben mit den Strukturen, die muss man reverse engineeren, um zu gucken, wo liegen die Daten denn überhaupt. Und bei den neuen Systemen stellen die einfach schon Endpunkte bereit, die man dann abgreifen kann. Das ist natürlich, das beflügelt das Ganze natürlich sehr und macht die Automatisierung von so Daten hin und her schubsen, was ja wirklich auch Zeit in Anspruch nimmt und was halt auch in meinen Augen halt auch stumpfsinnige Arbeit ist. Das braucht keiner, das will keiner. Da sehe ich ganz großes Potenzial drin.
Wir haben da auch Erfahrungen gemacht, die sind, also sag mal, gerade jetzt im Bau, also wo man viel mit Plänen arbeitet. Es ist ja heute nicht mehr so, zum Beispiel bei einem Maurerbetrieb, dass heute der Bauherr sagt, ich plane mein Haus so und das wird genauso gebaut. Da kommen ja während der Bauphase diverseste Änderungen rein. Wie oft tauscht man denn Baupläne aus? Dann werden die immer wieder ausgedruckt, dann musst du gucken, dass du es auf die Baustelle kriegst. Dann ist da was nicht bemaßt, dann musst du das wieder zurück, dann muss das wieder in der Software angeguckt werden. Nee, stellt die Dinger digital zur Verfügung. Mit einer entsprechenden Anwendung, die gibt sogar kostenfrei, entsprechende Anwendung, dass du dir aus Bauplänen auch direkt Maße rausziehen kannst. Und dann haben die Jungs auf der Baustelle auch immer genau die aktuellsten Pläne. Und du kannst sie deinem, wenn wir jetzt in Richtung Automatisierung, du kannst diese Akten, also diese Ordner, du kannst sie auch deinem Kunden direkt zur Verfügung stellen. Du kannst deinem Projektträger, einem Architekten noch mit zur Verfügung stellen. Alle greifen direkt auf dieselben Sachen zu und kannst die Änderungen da drin noch verfolgen. Das sind die Sachen, die Zeit sparen. Definitiv.
Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also der Dominik hat es ja gerade gesagt, dieses mehrfach Anfassen ist was ganz Schlimmes. Suchen, wo liegt meine Unterlagen? Wem stelle ich sie zur Verfügung?
Wo ist die Wahrheit?
Fokus und Ablenkung will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, wie oft wir am Tag unterbrochen werden und von unserer eigentlichen Aufgabe abgelenkt werden. Aber dieses Suchen und dieses Finden, und gerade da finde ich zum Beispiel eine digitale Baustellendokumentation großartig. Ja, wenn deine Mitarbeiter-Apps an der Baustelle haben und die Daten erfassen und sie landen dann an dem richtigen Ort beim Projekt, dort, wo sie hingehören, und du es eben nicht tausendmal anfassen könntest und du auch in der Lage bist, diese Daten dann weiterzuteilen, also ohne große Aufwendungen zu machen, dass du einfach halt in der digitalen Baudoku einfach einen Ordner freigibst, ja. Und ich bin jetzt nicht so der Microsoft-Fan. Ich benutze es zwar auch, weil manche Sachen, wir haben einfach Geschäftskunden, die sind halt in der Office 365-Welt unterwegs. Ich verzichte da komplett drauf, ja. Ich will das eigentlich nicht. Ich habe eine Software, mit der mache ich Angebote, Aufträge und Rechnungen. Ich habe eine, mit der mache ich Baustellendokumentation. Die Baustellendokumentation verwende ich tatsächlich auch so ein bisschen als DMS. Es ist kein so perfektes DMS. Ich habe auch immer ein bisschen so, könnt ihr vielleicht auch gleich noch was sagen, diese proprietären Formate, ich kann es gar nicht richtig aussprechen. Wenn irgend so ein DMS meint, die Daten in einem speziellen Format ablegen zu können, wo du nie wieder drauf zugreifen kannst oder die Bude geht pleite und dann sind die Daten einfach weg. Und ich habe mir einfach angewöhnt, bei uns wird alles als PDF in der Baudoku abgelegt. Jede Mail, die reingeht, jede Mail, die rausgeht, jeder Vorgang, alles wird als Baudoku in dem entsprechenden Projekt abgelegt und alle, die suchen und finden, haben das sofort. Ich kann hier einen kleinen Joke erzählen oder vielleicht eine kleine Info von mir. Ich habe im Juni ja meinen Betrieb an einen Nachfolger übergeben. Und ich habe vor 4 Jahren wirklich komplett digitalisiert, eben mit zwei Cloud-Software-Lösungen. Bei uns gibt es auch kein Papier mehr. Und ich lüge jetzt nicht, wenn ich euch sage, dass also der Meister, der meinen Betrieb übernommen hat, ist ein eigener Mitarbeiter. Das hat etwa 1,5 Jahre gedauert, diese Übergabe im Vorfeld auf den Weg zu bringen. Der kam nicht als Mitarbeiter aus der Meisterprüfung zurück, sondern als Chef. Und als er am 1.6. bei uns angefangen hat, hat die Firmenübergabe exakt 10 Minuten gedauert. Das waren nämlich die Freigaben, die er gebraucht hat, um auf unsere Online-Daten und Dokumente zuzugreifen. Und ab da hat er arbeiten können. Ja, und das ist, finde ich, so großartig, wenn du einen Betrieb quasi auf Knopfdruck übergeben kannst, weil er schon so digital ist, dass du nichts mehr, nichts Papier rumtragen, endlose Ordner, sondern du schaltest den frei, gibst dem ein kurzes Briefing und eine Stunde später arbeitet der als Chef in seinem neuen Laden, ja. Und wenn du das vernünftig organisierst, Michael und ich sind ja noch die Leute, weil wir aber halt tausend Sachen gleichzeitig machen, die 7 Tage die Woche arbeiten. Weißt du, wenn du einen Betrieb übernimmst, in meiner Größenordnung mit 10 Mitarbeitern und du hast also auch als Chef geregelt Feierabend, ja, und bist einfach abends um 5 bei deiner Frau und hast am Freitagmittag um 1 Feierabend. Wie großartig ist das denn? Und das ist die Motivation für mich zur Digitalisierung. Nicht alles immer nur komplizierter, teurer, schwieriger, aufwendiger zu machen, sondern einfach, ihr seid junge Leute. Markus, du hast erzählt, du bist auch junger Familienvater. Du willst halt deine Familie auch sehen, ja. Du willst nicht deine Zeit damit verbringen, die unnötig im Büro zu verdummen, sondern du willst einfach effizient dein Tagesgeschäft erledigen. Und ich glaube, bei allen Leuten, Coaches, IT-Lern, sonst irgendwas, bei IT-Lern verstehe ich es natürlich nach wie vor, die wollen Dienstleistungen verkaufen, aber letztendlich müssen wir doch es schaffen, junge, erfolgreiche Unternehmer im Handwerk auf den Weg zu bringen. Wobei das auch noch ein Problem ist, ja, weil viele an der Meisterschule gar nicht verstehen, warum Digitalisierung so wichtig ist und welchen Nutzen sie davon haben. Und ich glaube, da müssen wir alle einfach auch mal zeigen, wie es einfach geht, ja. Und das finde ich einfach so das Spannende an der ganzen Geschichte. Wie ist denn da eure Erfahrung mit euren Kunden? Sind die da offen für Digitalisierung oder erlebt ihr auch oft, dass eure Kunden so orientierungslos sind und gar nicht wissen sie, wie sie vorangehen sollen.
Ja, also wir haben häufig tauchen die Kunden dann bei uns auf, werden meiste läuft bei uns über Empfehlungsgeschäft. Dann triffst du dich mit denen, wir wollen digitalisieren. Das ist grundsätzlich ein guter Gedanke. Was genau habt ihr vor? Wo liegen die Probleme? Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. So. Und dann ist erstmal so die erste halbe Stunde ist mal rausfiltern, was haben wir denn wirklich für Probleme? Also wo sind die Zeitfresser, wie du eben, was hält dich davon ab, freitags um 1 Feierabend zu machen? Warum sitzt du abends immer noch im Büro? Ja, diese Sachen, die müssen erstmal identifiziert werden. Und dann, wenn man die schon hat und die Leute, die dann mal sichtbar auf dem Zettel an der Wand geschrieben sehen, dann sind sie gesagt, ja, da holen wir eine Software für. Viele Sachen, sage ich euch ganz ehrlich, verkaufe gerne den Leuten Anwendungen. Ich entwickle auch furchtbar gerne, macht mir Spaß. Viele Sachen sind einfach organisatorisch auch zu lösen. Und wenn es organisatorisch in dem Maße mit den Handwerksmitteln im Sinne von IT, Software, Hardware halt nicht hinhaut, dann muss man sich dafür Sachen suchen, mit denen das hinhaut. Aber erstmal müssen wir wissen, wo sind die Probleme. Das war ganz viel ein Thema. Dann merken wir, es ist absolut keine Frage des Alters. Also wir haben ältere Kunden
Jetzt
kurz
meinte
vor.
dich gerade eins, hast du gehört? Ältere
Entschuldigung.
Kunden. Kann ich gut mitleben. Ja,
So
meinte
kurz
ich.
vor der Firmenübergabe, die dann sagen, hier, ich will da was machen, ich weiß, da muss was gemacht werden. Wir wollen in der Thema, ich will meinen Betrieb übergabereif machen. Wir haben auch jüngere Kollegen, die kommen gerade von
Meinte
der
mich.
Meisterschule und sagen dann, ich hab da überhaupt kein Interesse dran. Das läuft doch hier seit 50 Jahren so gut. Mein Vater hat das so gemacht, mein Opa hat das so gemacht. Das läuft immer so weiter. Und da ist es dann schon schwierig, bei den Leuten rauszukitzeln, wo sind denn wirklich die Probleme? Wenn wir die aber dann einmal rausgekriegt haben, was hält euch davon ab, ein Privatleben zu führen, auch als Unternehmer? Ja, also auch Unternehmer dürfen ja ein Privatleben haben. Sollten sie, sonst sind sie irgendwann so mit Mitte 40 oder Anfang 50 kaputt. Na, der erwischt im Regelfall jeden.
Jetzt redet er von dir, Michael.
Hast du jetzt gesagt?
Ja.
Aber er hat ja noch früh genug erkannt.
Bin ja noch
Wenn wir
keine
den
40.
Punkt erreicht haben, dann kann man mit den Leuten wirklich sehr, sehr gut arbeiten. Ich sag mal, wir haben auch ein gewisses Händchen dafür, mit den Leuten so zu sprechen, dass wir dann auch ehrliche Antworten kriegen. Wo hängt's? Will ich gewisse Sachen auch einfach nicht an Mitarbeiter delegieren? Ist da noch eine persönliche Sache? Sollen die gewisse Sachen nicht machen? Und wenn da technisch irgendwas nicht verstanden wird, glaubt mal, wir kriegen das erklärt. Es ist
Also was ich extrem cool gerade so bei euch beiden finde, auch heute im Podcast, ne, ihr vermittelt so den Eindruck, ihr wollt Problemlöser zu sein. Denn ich erlebe auch ganz oft, ja, Coaches oder auch ITler, Die verkaufen im Drei-Mann-Betrieb erstmal eine Standardsoftware, dann Office 365, dann SharePoint, dann richten sie eben die Baudoku über SharePoint ein mit irgendwelchen abstrusen Prozessen. Dann haben die Tausende von Euro Hardware, Software, Lizenzkosten und am Schluss brechen sie doch halber ab, weil es nicht wirklich gut geil funktioniert, ja. Und da denke ich mir, kann das wirklich der Ansatz von einem Coach und einem ITler sein, dass du jemandem eine Lösung aufs Auge drückst, weil du vielleicht glaubst, dass das für dich die geilste Lösung auf der Welt ist, ja. Aber du kommst komplett am Kunden vorbei.
Kann definitiv die Ansicht von Unternehmen sein. Bei uns ist es definitiv nicht so,
Ist cool, ja.
weil, sind wir mal ganz ehrlich, unsere Kunden, die sind seit Jahren bei uns. Bei uns springt auch im Regelfall kein Kunde ab. Wir haben eine auf Dauer angelegte Geschäftsbeziehung, häufig auch freundschaftlich mit einigen noch, wo man sagt, man arbeitet über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Wir sind auch noch jung. Wir haben noch ein paar Jahrzehnte vor uns zusammen. Und ey, wir müssen für die Unternehmen das so rausholen, dass das für die Unternehmen optimal ist. Die sollen auf Dauer bestehen. Wir wollen denen was Gutes, weil wenn denen gut geht, geht es im Regelfall auch uns gut. Und wenn das halt gewisse andere Firmen vergessen, dass diese Beziehung zueinander besteht, dann tut mir das leid für die. Aber wir machen das halt nicht so.
Wisst ihr, eine Sache, die auch ganz wichtig ist, das ist auch so ein Lieblingsthema von mir und ich glaube, das bildet ihr echt gut ab, das ist diese Sache vom persönlichen Horizont, ne? Wenn du jetzt irgendwie als ITler oder Coach halt ein Microsoft-Guy bist und halt dich einfach nur in dieser Ebene bewegst und gar nicht weißt, was es anderes Geiles noch gibt in der Welt, was noch cool ist oder was für deinen Fall jetzt besonders gut passt, ja. Ich bin ja jemand, der sagt, alles in die Cloud, aber ich verstehe total, wenn jemand sagt, du, ich hab meine Standard-Handwerkerlösung, aber ich hätte halt gern noch eine Schnittstelle und ich hätte gern das und das noch dazu. Und ich glaube, Michael, das ist wahrscheinlich der richtige Weg, dass man die Kolleginnen und Kollegen dort abholt, wo sie stehen und weiterbringt. Entweder so wie ich, schmeiß alles in die Tonne, mach komplett neu, oder sag du, pass auf, wir gehen jetzt mal den nächsten logischen Schritt für dich, oder Michael?
Ja, am Ende geht es ja im Prinzip auch darum, dass man mal überlegt, um was geht es hier überhaupt. Ja, also als ich damals vor 32 Jahren angefangen habe, hatte ich eine ganz, ganz komische Beziehung zur IT. Damals hieß es Computer. Ja, und mein Schwager hat damals gesagt, das ist irgendwie ganz komisch, so typisch Handwerker. Alles, was physisch ist, auf dem Dach, auf der Baustelle, das ist für dich wichtig. Du investierst in alle Maschinen und so weiter, aber dein Computer, deine... Das ist der letzte Dreck, so wie du damit umgehst. Und so war es auch so. Ich habe das einfach nicht gewertschätzt, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, das ist ein Werkzeug, wie alles andere. Ja, du wechselst irgendwann das Werkzeug. Und so war das dann auch mit der IT. Für mich ist die Digitalisierung auch nur ein Werkzeug. Ja, du musst deinen Betrieb chaosfähig machen. Ja, dass du möglichst viel machen kannst, in der gleichen Zeit. Das ist so die Herausforderung. Darum geht es. Und die Unternehmer, die sind sehr oft das Nadelöhr in ihrem Unternehmen. Das ist der Engpass. Ja, weil bei denen bündelt und zwängt sich alles zusammen, die kommen da nicht weiter. Und da muss man Lösungen erarbeiten. Und wenn ich mir heute so die Programme angucke, jetzt mal jedes Programm für sich, ja, dann denke ich mir immer, was für eine geile Zeit. Wir haben ChatGPT, wir haben DeepRite. Ja, es ist heute überhaupt nicht mehr notwendig, dass du Rechtschreibfehler machst. Ja, dass du unstrukturierte Briefe schreibst, kannst du alles lösen, fast kostenlos. Ja, wir haben Baustellendokumentation. Also du kannst heute jede Baustelle lückenlos dokumentieren, völlig digital. Du bist an deinem PC. Ja, dann gehst du auf die Baustelle, hast dein iPad. Du kannst genau da weiterarbeiten, wo du aufgehört hast. Wir haben echt saucoole Lösungen. Aber die sind sowas von fragmentiert. Ja, und
Das ist
das
richtig.
wird, das zeigt im Prinzip alles auf. Das
Ja.
ist, du fängst immer wieder von neuem an. Die sprechen nicht miteinander. Ja, und wir beide, Karl-Heinz, sind ja dafür angetreten, für die kleineren Betriebe Lösungen mitzuarbeiten. Deshalb führen wir solche Gespräche. Ja, weil es ist ja klar, es gibt also durchaus Dienstleister, da kannst du eine Lösung buchen. Da bezahlst du im Jahr 40, 50, 60.000 Euro. Da kriegst du die digitale Welt erklärt. Da kriegst du mit Make, Sepia, was es alles gibt, kriegst du individuelle Lösungen zusammengeschustert. Aber welcher kleine Betrieb ist in der Lage, da so viel Geld zu investieren? Oder wer will das überhaupt? Warum gibt es da keine Standardlösung? Ja, wir haben so viele Handwerker in Deutschland, kleinere Betriebe, das sind ja die überwiegenden Anzahl der Betriebe, sind ja kleinere Betriebe. Warum gibt es da keine Standardlösungen? Schnittstellen, die solche Lösungen zusammenführen, ja, da wär ich sofort dabei zu sagen, okay, wir haben doch alle die gleichen Anforderungen, ob du Dachdecker, Zimmerer, Klempner, ob du Heizungsbauer, Elektriker bist, ja, Bäcker ist vielleicht noch was anderes, ja, Nahrungsgewerbe und so weiter, aber alle die rausfahren auf die Baustelle, die haben die gleichen Anforderungen. Warum gibt es da keine Lösung, dass die Systeme miteinander kommunizieren?
Also das Miteinander kommunizieren ist halt schwierig, ja. Das können die beiden Jungs von der IT auch gleich nochmal kommentieren. Das Problem sehe ich ganz woanders. Das ist halt dieses wirtschaftliche Denken der Softwarebuden. Also erstmal muss man sagen, es gibt mittlerweile mit Hero, Plankraft, es gibt schon ein paar coole Buden jetzt
Ich
mittlerweile.
glaube, Entschuldigung, wenn ich schon, aber ich
Ja.
glaube, die kapieren gar nicht, um was es geht, weil die alle in ihrer eigenen Bubble sind.
Nee, das ist ein
Ja.
wirtschaftliches Thema, Michael. Bubble, glaube ich, gar nicht so sehr das Problem, aber ich bin gleich noch auf die Expertenmeinung der ITler gespannt, was die dazu sagen. Aber ich sag mal meine Theorie. Also die erste Geschichte ist die, wir haben mittlerweile coole Buden, die machen schon vieles richtig. Also muss man ganz ehrlich sagen, Hero Plankraft, wir haben schon drüber gesprochen, kann man sich mal anschauen, die sind komplett in der Cloud. Jetzt meine Theorie zu der Schnittstellenproblematik von solchen Softwareherstellern. Das ist halt ein wirtschaftlicher Faktor. Die wollen halt gar nicht ihre Daten rausgeben. Ja, also wenn jetzt jemand eine Standardsoftware in der Cloud für Hersteller programmiert, tun die sich echt schwer. Ja, wenn du da nachbohrst, sagen die ja, okay, es geht prinzipiell, wir haben die Schnittstellen, wir öffnen uns, aber die wollen nicht. Ja, es ist ja wie bis heute, wir haben es ja bis heute nicht hingekriegt, in Echtzeit Preise von Handel und Industrie zu bekommen. Finde ich eine Vollkatastrophe. Ja, wir haben KI, aber wir kriegen Preise, ja, aber sie sind halt nicht echt. Ja, also ich möchte doch gern ein Angebot schreiben und dann möchte ich nachts um 10, weil ich gerade Bock drauf habe, das Angebot fertig machen, einen Knopf drücken und dann ruft meine Software beim Händler an, sagt, du guck mal, hier, der Karl-Heinz hat ein Angebot kalkuliert, gib mir doch mal aktuelle Preise. Funktioniert in Echtzeit einfach nicht, ja. Und wir haben es auch im Vorgespräch gehabt, ich bin Funkamateur und da gibt es eine riesige Open-Source-Gemeinde, auf die wir zugreifen können. Und ich hatte bisher das Problem, dass meine Logbuch-Software, also wenn ich Funkverbindungen mache, wird das auch gelockt, hatte ich halt auch immer so 1000 verschiedene Programme, aber keiner hat miteinander gesprochen. Und jetzt gibt es tatsächlich die erste Logbuch-Software, die hat einfach eine Open-Source-dokumentierte API-Schnittstelle, ja. Wie geil ist das denn? Da kannst du als völlig Fremder sagen, okay, ich weiß jetzt, wie ich meine Daten da reinschieben kann und wie ich sie rausholen kann. Und ich glaube, das bräuchten wir, wenn wir wirklich einen großen Schritt nach vorne machen wollen, dass die coolen Buden, die jetzt Cloud-Software programmieren, ganz einfach sagen, okay, passt auf, hier gibt es eine offene API-Schnittstelle auf die, nicht über Zapier und sonst, das kann man ja alles machen, ja, aber dass die Softwarehersteller eine offene Schnittstelle zur Verfügung stellen, das wäre großartig. Was meint ihr dazu?
Ja, das ist ein ganz großes Thema, ja. Ich sag mal, die großen Buden, die man also auch so kennt, jetzt sind wir auch in Richtung Ticketsystem, Tickets, Jira, Atlassian zum Beispiel, die haben den ganz großen Vorteil, dass die genau den Weg gegangen sind. Die haben gesagt, hier, wir haben hier eine Schnittstelle, hier ist das Kochbuch, wenn
Macht.
euch irgendwas fehlt, macht. Und das ist ein ganz großer Vorteil von so, ja, von so Firmen, und da sind halt auch ganz viele andere Unternehmen dran gesprungen und haben da entsprechend auch einfach an die Schnittstellen ihre Add-ins, ich sag mal, gebaut und verkaufen die können die da noch verkaufen. Das ist ja keine Arbeit nur für ein, zwei Leute, sondern die haben da noch gesagt, hier, das funktioniert so gut, integriert das bitte, macht da ein bisschen Werbung für. Das ist ja keine Einbahnstraße, die
Ja.
Sache, ne? Und ich sag mal, die Firma Atlassian, die hat den Vorteil davon, die werden immer, immer flexibler in verschiedene Systeme rein. Und ich sag mal, die Softwareentwickler, die können halt auch dann verschiedene Prozesse halt auch ganz einfach abbilden durch diese, ja, ich sag mal, ganz stumpf Endpunkte, die zur Verfügung gestellt werden, frei, ne?
Der Punkt mit dem wirtschaftlichen Interesse, den der Karl-Heinz da bringt, der ist aber genau das Thema. Und das ist bei uns, ich denke, halt ein bisschen anders. Aber da kann man nur appellieren, Leute, der Markt ist groß genug. Ja, also keiner muss mehr Angst haben, dass mir in 5 Jahren keine Entwickler, keine Informatiker mehr brauchen. Gell? Der Markt ist da, der wird bleiben, der wird größer. Macht euch keine Gedanken. Da muss man sich keine Angst machen als Systemhaus oder als Softwareanbieter, dass wenn ich meine Systeme öffne, dass der Kunde dann direkt umspringt auf ein anderes System. Nein, eher weil du kooperativ bist,
Ja.
weil du dich öffnest, wirst du ein Bestandteil bleiben. Diese Standalone-Lösungen, dass du der einzigste Anbieter im Betrieb bist, das ist nach unserer Meinung kein Zukunftsmodell.
Das
Das wird
wird
nicht funktionieren.
ja.
Also no nochmal, um auf das Thema zurückzukommen, es gibt also durchaus digitale Dienstleister. Ich kenne da auch mittlerweile einige, die ihr Know-how, die ihre Expertise zur Verfügung stellen. Aber da reden wir bei 40, 50, 60.000 Euro im Jahr. Dann werden die Prozesse zusammengeführt. Die Optionen gibt es ja. Und ich würde mir wünschen, sowas wäre skalierfähig, sowas gibt es für kleines Geld, auch durchaus mit einer gewissen Betreuung, aber so, dass es für die breite Masse zur Verfügung steht. Das wäre so das, was ich mir wünschen würde, dass wir sagen, okay, alle diese geistige Routinearbeit, die man doppelt macht, ja, die man unnötigerweise macht, die fällt dadurch weg. Die Programme können sich weiterentwickeln, das ist auch gut so, sollen sie auch. Aber je weiter die sich entwickeln, desto tiefer habe ich das Gefühl, werden auch die Gräben untereinander. Dass
Ja.
wir da einfach irgendwie so ein Dashboard, so ein Cockpit haben für den normal großen Handwerksbetrieb, dass der wie so eine Schaltzentrale hat, wo er auf alles
Cockpit.
zugreifen kann.
Cockpit ist auch das gute Thema, ja. Ich mache das tatsächlich so, dadurch, dass ich in der Apple-Welt unterwegs bin und mit dem iPad arbeite, da kannst du dir ein tolles Dashboard auch auf dem Display einfach zusammenstricken, ne? Das funktioniert hervorragend. Aber das, was der Michael meint, ist tatsächlich noch eine ganz andere Geschichte. Wir haben jetzt über Schnittstellen gesprochen, die Daten untereinander austauschen. Aber wie großartig wäre es denn, wenn wir mehrere Softwareprogramme nutzen und sagen, du, von dem einen Programm hätte ich gern meine Kundenstatistik angezeigt, von dem anderen hätte ich gern irgendwie meine Projektentwicklung. Dass du wirklich so ein universelles Dashboard, ich weiß, es gibt schon, die sowas machen, aber die Schnittstellen funktionieren noch nicht richtig. Aber wenn du dir wirklich aus all den Programmen, mit denen du arbeitest, zusammenstellst, einfach immer die Informationen anzeigen lässt, die dir wichtig sind. Und das fände ich schon auch eine coole Möglichkeit. Und diese Öffnung, also wir sag mal so, wie schnell haben wir gelernt, einen Prompt bei ChatGPT auszufüllen. Ja, das überleg doch mal selber. Also sag mal, vor 2 Jahren haben wir noch nicht Angst, vielleicht an den Anfängen. Aber schau mal, heute kann doch wirklich jeder, der bis drei zählen kann, quasi ein Prompt. Also für die Zuhörer, du hast eine Zeile, da schreibst du was rein und da definierst du, was du gerne hättest. Ja, und wie cool das mit ChatGPT funktioniert, dass du dann sagst, ich hätte gern ein Bild von zwei Dachdeckern, die lächelnd auf dem Dach stehen und sich über den Sonnenuntergang freuen. Das ist doch großartig. Und diesen Prompt könnte ich mir auch bei Handwerksprogrammen vorstellen, ja. Dass ich zum Beispiel dann selber aus einem Prozess, den ich anstoße oder auch einem Prompt mit relativ wenig Eingaben der Handwerkersoftware sage, ich hätte jetzt gerne ein Angebot für ein Standarddach mit meinen Standardmusterangeboten. Es hat die und die Abmessungen, die kannst du dir eigentlich auch automatisch aus Google rausziehen, weil in den Städten ist es groß genau genug. Und jetzt machen wir mein Angebot fertig. Ihr werdet mir zustimmen, wir sind nicht wahnsinnig weit davon entfernt.
Nee,
Nee, wir
technisch wäre
sind
das
schon da.
machbar.
Ja, wir
Technisch
sind
ist
schon da.
machbar,
Und
ja.
warum machen es die Softwarehersteller nicht?
Weil sie das nicht erkennen, ja. Weil
Ja.
sie nur in ihrer, das ist ja das, was ich sage, nur in ihrer eigenen Bubble unterwegs
Ich
sind,
will
ja.
euch noch
Das
ein Beispiel sagen. Ich bin in Freiburg, da ist Haufe, ne? Und Haufe ist jetzt nicht Lexware, Haufe ist ja nicht gerade eine kleine Company. Da hatte ich mal die Gelegenheit, mit einem oberen Leitungsebene zu diskutieren. Und dann habe ich gesagt, du wisst ja, ihr seid ja schon auf dem richtigen Weg. Eure Cloud-Software, die kann ja auch schon viel. Aber ich hätte da mal so ein paar Ideen, wo ich glaube, was Vernetzung angeht und wie man das auch handwerksspezifischer machen kann und vielleicht noch ein bisschen optimieren, auch was so Baudoku angeht und so. Ich werde es nie vergessen, ne? Da hat er zu mir gesagt, Karl-Heinz, wir haben kein Interesse an Einzelprogrammierung. Wir wollen den Massenmarkt, ja. Und Handwerker sind für uns keine relevante Zielgruppe. Da ist mir nichts mehr eingefallen, ne? Mittlerweile gehen die schon ein bisschen mehr auf Handwerk zu, ja. Das ist, glaube ich, 2 Jahre her, das Gespräch. Aber ich muss euch ehrlich sagen, das hat mich einfach fertig gemacht, ja, so eine Antwort von einem großen Softwarehaus zu hören. Und dann habe ich gesagt, du, ist auch egal. Mittlerweile gibt es Startups, die machen es dann halt, wenn ihr es nicht wollt, ja. Also schon krass.
Ist halt interessant, dass du die jetzt gerade die ansprichst, weil das ist tatsächlich unsere wahre Wirtschaft,
Ja.
die wir
Sie,
nutzen.
die machen sich auch auf, ne? Es ist ja auch besser geworden. Wie gesagt, das Gespräch ist schon wieder 2 Jahre her. Und es gibt ja auch viele, die gerade auch die Lohn- und Buchhaltungsprogramme, gerade Softwarefirmen, über die ich heute auch schon genannt habe, die sagen, wir machen halt Angebote. Also, was ich cool finde, dass es gibt Companies, die sagen, wir machen eine Sache, aber dafür richtig. Baudoro zum Beispiel, ja. Oder Angebote, Aufträge, Rechnung. Und die sagen natürlich, du, Lohn, Finanzbuchhaltung, da binden wir Haufe Lexware an, ja, da schieben wir dann unsere Rechnung rein, dann kannst du das. Ist ja auch in Ordnung. Aber wie gesagt, vor 2 Jahren war dieses Gespräch so mit Haufe und da ist mir echt nichts mehr eingefallen, ne?
Tut mir leid, dass du da die Erfahrung gemacht hast.
Ja.
Wir nutzen Wir nutzen Lexware Office, heißt es jetzt,
Ja.
seit ein paar Wochen. Wir nutzen es selber. Wir haben dieses Programm aufgrund der wirklich transparenten zur Verfügungstellung von Schnittstellen und Endpunkten, die die haben. Wir haben es komplett kombiniert mit dem Marktführer für Ticketsystem und IT-Dokumentation.
Cool.
Und das war auch für uns, wenn ich jetzt mal von uns direkt spreche, ein absoluter Punkt, um zu sagen, ja, hey, wir bleiben hier bei Haufe Lexware, weil die sind auf dem gleichen Niveau aufgestellt, was diese Dokumentation und diese Öffnungsfähigkeit angeht, wie eine Atlassian, die wirklich Weltmarktführer sind. Und diese beiden Systeme haben wir sehr erfolgreich miteinander verknüpft. Und das ist in meinen Augen die Zukunft. Wenn du das nicht tust, werden die Kunden irgendwann abspringen, weil andere werden es tun.
Ja, also so ein Ticketsystem fürs Handwerk, das hätte ich eigentlich schon auch noch gerne, ja, die so in meine Handwerkersoftware eingebunden ist. Also sprich, dass du vom Erstkontakt mit dem Kunden, klar, wir reden über ein klassisches CRM, aber ich will so, wie ihr in IT ein Ticketsystem habt, fände ich es doch schon wahnsinnig cool. Du warst jetzt beim Kunden und nach dem Kundengespräch kriegt er eine Info, ein Login und ab da sieht er alles, ja. Bis zum, über, wie weit ist der Status des Angebotes, ja? Bist du schon dran? Bis wann kann er mit dem Angebot rechnen? Wenn er Rückfragen hat, kann er über dieses Ticketsystem direkt mit dir reden. Wenn du dann den Auftrag bekommst, ja, das heißt also, wie so ein Ampelsystem, ne? Auch für dich natürlich, ja, weil du dann auch einen Überblick drüber hast, was habe ich denn eigentlich gerade an offenen Vorgängen, um die ich mich kümmern muss. So ein Ticketsystem für Handwerker jetzt, ja. Das gibt's halt in der Form noch nicht, aber das wäre schon auch cool, wenn man das in der Software drin hat, oder Michael?
Ich glaube, Mädels, ich hole euch mal wieder so ein bisschen auf den Boden der
Aha,
Tatsachen zurück.
wir werden arg nerdig, gell, habe ich
Ja, wäre zu
also.
technisch.
Also
Ja.
das setzt natürlich voraus, dass du transparent bist, dass deine Prozesse absolut stimmen. Dann kannst du so ein Ticket, Prozess kannst du implementieren. Ansonsten raucht dir das Ding ab, ja, wenn du keinen Service bietest und so weiter. Nichtsdestotrotz, wir waren jetzt wirklich sehr kritisch an der Stelle. Muss ich auch mal so eine Lanze brechen. Also ich freue
Ja.
mich jeden Tag und mache das, wie gesagt, schon ein paar Jahre. Wenn ich so die Tools, die Programme sehe, was die uns heute zur Verfügung stehen, das sind Effizienzbooster ohne Ende. Und über was wir jetzt jammern, ist tatsächlich auf einem sehr hohen Niveau. Wenn es uns gelänge, in irgendeiner Form das miteinander zu verbinden, dann wäre es quasi traumhaft. Aber momentan ist es schon sehr gut, egal welche Programm, welche Tools du nutzt, die sind alle insgesamt für sich wirklich sehr effizient. Nur ja, die Komplexheit, die macht es halt dann wiederum bitte ein bisschen schwieriger.
Ja, ich
Aber
bin,
ich würd sagen,
so
wir
langsam
kommen
sollten wir
langsam aber
mal,
sicher zum
ja.
Ende, weil wir haben sicher noch ein paar Themen, die wir heute gar nicht ansprechen konnten, wo wir eigentlich auf dem Schirm hatte. Da machen wir noch mal einen eigenen Podcast. Ja, weil wir haben ja irgendwann mal gesagt, wir wollen die 2 Stunden nicht reißen. Aber ich glaube, wir sind schon über 1 Stunde auf jeden Fall
Ja,
unterwegs, ja.
ja, ja. Habt ihr denn noch was so, was euch jetzt auf dem Herzen liegt, Tipps, die ihr vielleicht noch unseren Kolleginnen und Kollegen mit auf den Wegen geben könnt? Also wir haben schon gemerkt, es macht vielleicht Sinn, sich eine IT auszusuchen, die nicht nur einfach irgendein Produkt X verkaufen will, sondern die vielleicht auch auf eure Bedürfnisse eingeht. Aber wenn ihr noch so irgendwie so das Schlusswort habt, könnt ihr gerne noch machen.
Ich hätte vielleicht was für die Kollegen. Digitalisierung, wichtiges Thema. Da aber bitte auf die Prozesse gucken. Ein schlechter Prozess digitalisiert ist und bleibt ein schlechter Prozess. Da einfach mal das Hauptaugenmerk drauf legen und vielleicht mal zu gucken, ist die Herangehensweise, wie ich es jetzt mache, so in Ordnung und will ich die so überhaupt abbilden in einem digitalen Prozess? Das ist ein ganz wichtiges Thema.
Und fordert bitte ein, ich weiß, wir Informatiker, wir neigen dazu, in unserer eigenen Sprache unterwegs zu sein. Fordert ein, wenn ihr euch mit Leuten unseres Berufsstandes unterhaltet, dass sie das so erklären, dass ihr es wirklich versteht. Da braucht sich keiner zu schämen. Das ist auch manchmal gar keine Absicht, wenn man in eine solche Sprache verfällt. Fordert ein, dass verständlich mit euch kommuniziert wird, sonst entstehen Missverständnisse, die hinten raus auch wirklich teuer werden können.
Das war das perfekte Schlusswort, Michael, oder?
Mehr kann ich da nicht hinzufügen, außer dass ich mich hier als technische Hausfrau, wobei Hausfrau jetzt hier im Prinzip nicht despektierlich gemeint ist, zwischen euch drei Nerds da sehe. Also hat mir auf jeden Fall furchtbar viel Spaß gemacht, war eine coole Geschichte. Wir sollen das auf jeden Fall wiederholen. Und ja, wir werden alle Infos auch von euch, von euren Dienstleistungen, von eurem Unternehmen, werden wir in den Shownotes verlinken. Und ja, der ein oder andere Kollege, der da Interesse hat, der kann ja dann auch mit euch Kontakt aufnehmen.
Gerne.
Ja,
Gerne.
ich wünsche euch auch
Ja,
alles
vielen
Gute,
Dank.
auch den Zuhörern, und schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und das letzte Wort haben unsere Gäste für die Verabschiedung. Wir sehen und hören uns ganz sicher wieder.
Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, wenn Sie bis zu diesem Zeitpunkt dran geblieben sind, und melden Sie sich gerne bei uns. Wir
Alles
gucken, ob wir
klar.
Ihnen weitergeholfen kriegen.
Tschüss zusammen, macht's gut.
Schönen Tag noch.
Tschüss. Ciao.
Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr ihn euren Freunden und Kollegen weiterempfehlt und auch in den sozialen Medien liked und teilt. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf euch. Euer Michael Zimmermann und Karl-Heinz Krafzig.